herzlich willkommen zum heutigen Podcast über die Beziehungen zwischen China und Vietnam. Ich bin Juliane.
Und ich bin Eva.
Wir sind von Connecting Asia, einem Programmbereich des Grassroot Think Tanks Polis 180 für Europa und Außenpolitik. In diesem Herbst nehmen wir mit unserer Fokusreihe Ocean Talks die Region rund um das Südchinesische Meer genauer unter die Lupe. Die Region ist nicht nur ökonomisch, sicherheitspolitisch und geopolitisch höchst relevant, sondern zuletzt auch aufgrund der wachsenden Spannungen zwischen China, Taiwan, den Philippinen und anderen Ländern immer wieder in den Schlagzeilen präsent. Durch verschiedene Formate wie Events, Podcasts und Blogposts werden die Positionen der Anrainerstaaten sowie die globalen Perspektiven auf die Region beleuchtet. Der heutige Podcast ist Teil dieser Fokusreihe und konzentriert sich auf die Beziehungen der Nachbarländer China und Vietnam.
Ich freue mich, zu der Folge heute Professor Alfred Gerstl, Professor am Department of Asian Studies an der Palackie-Universität Olmütz in Tschechien, sowie Florian Feierabend, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Vietnam, begrüßen zu dürfen. Hier ein kurzer Disclaimer. Unsere Gespräche haben wir bereits am 8. und 21. August 2023 aufgezeichnet. Wir werfen heute einen Blick auf die historischen Konfliktpunkte der beiden Länder und beleuchten die aktuellen Spannungen, insbesondere die im Südchinesischen Meer. Außerdem schauen wir uns die Rolle von regionalen Drittstaaten sowie internationalen Akteuren wie die der ASEAN, den USA, der EU und auch Russland an.
Wir beginnen mit einem Blick in die Vergangenheit. Vietnam hatte nach einer langen Geschichte von Besatzungen und Konflikten auch im 20. Jahrhundert mit verschiedenen Kriegen gegen Großmächte zu kämpfen. Die antikolonialen und antiimperialen Befreiungskriege gegen Frankreich und die USA dominieren hier die Geschichtsschreibung. Nur 6 Jahre nach dem amerikanischen Vietnamkrieg sah sich das Land erneut einer Großmacht gegenüber, China. Der Konflikt wurde durch den Einfluss der Sowjetunion in Vietnam und Chinas Sorge vor einer Hegemonialpolitik ausgelöst. Der Auslöser für Chinas Angriff war der Einmarsch vietnamesischer Truppen in Kambodscha, um das Terrorregime der Roten Khmer zu bekämpfen. China sah dies als Bedrohung und begann 1979 seine Offensive gegen Vietnam.
Was sagt der Feierabend hierzu?
Ja, also es war im Prinzip ein einmonatiger Grenzkonflikt, der sich im Norden Vietnams ereignet hat. Die genauen Opferzahlen sind gar nicht bekannt, aber man geht davon aus, dass innerhalb dieses einmonatigen Grenzkrieges über 65.000 allein chinesische Soldaten ums Leben gekommen sind. Also das war eine Episode Februar bis Mitte März 1979 und die Opferzahlen eben signifikant auf beiden Seiten, genaue Opferzahlen, wie gesagt, nicht bekannt, aber auf jeden Fall horrende Opferzahlen für eine so kurzfristige Auseinandersetzung zwischen zwei ehemals befreundeten kommunistischen Brudernationen. Ja, man muss also wieder bedenken, das ist die Hochzeit des Kalten Krieges. Noch wenige Jahre zuvor, 6 Jahre zuvor, hatten sich die Amerikaner 1973 aus Vietnam zurückgezogen. Erst 1975 war der Vietnamkrieg oder der American War, wie er hier in Vietnam bezeichnet wird, zu Ende gegangen. Und dann 1979 gibt es dann eine gewaltsame Eskalation zwischen China und Vietnam, obwohl man doch noch wenige Jahre zuvor Seite an Seite die amerikanischen, in Anführungszeichen, Imperialisten bekämpft und niedergerungen hat.
In den 1980er Jahren gab es noch weitere Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen China und Vietnam, bis der Konflikt 1989 endete. Bis heute ist der 10-jährige Grenzkonflikt zwischen den beiden Nationen ein oft vergessenes Kapitel in der Geschichte.
Ja, also in der aktuellen Politik wird dieses Thema des Grenzkrieges etwas unterbeleuchtet und ganz bewusst. Also man muss natürlich voranstellen, dass Vietnam ein kommunistischer Einparteienstaat ist. Das heißt, die Geschichtsnarrative werden von der Partei klar bestimmt. Es gibt keine unabhängige Wissenschaft, wie wir das in Deutschland kennen, wo es auch da eine Zivilgesellschaft gibt oder wie gesagt eine Wissenschaftslandschaft, die dann Diskurse eigenständig vorantreiben kann, sondern das Geschichtsbild, das geschichtliche Narrativ wird von der Partei vorgegeben. Und hier wird man kaum Verweise auf China und den Krieg und auch die eben schon angesprochenen horrenden Opferzahlen finden. Ganz im Gegenteil ist das eher ein Kapitel, das man betont runterspielt, runterkocht, um eben auch nicht die Emotionen der Bevölkerung zu bedienen.
Herr Feierabend führt weiter aus, dass es für Vietnam im Konflikt mit China immer um die Abgrenzung und das sich Bewahren ging. Dabei war die chinesische Dominanz die sicherheitspolitische Herausforderung Nummer 1. Und entsprechend sind auch die antichinesischen Ressentiments, also die Vorbehalte der vietnamesischen Bevölkerung gegenüber China, sehr weit verbreitet. Das Verhältnis zu China bleibt bis heute ambivalent. Wirtschaftliche Partnerschaft und sicherheitspolitische Bedenken gehen Hand in Hand. Die Erinnerungskultur bleibt ein Spiegelbild der sich wandelnden Beziehungen. Herr Professor Gerstl sagt hierzu:
Formal sind die Beziehungen zwischen Vietnam und China sehr eng, vor allen Dingen auch wirtschaftlich. China ist Vietnams größter Handelspartner, ein wichtiger Investor in Vietnam. Und vor allem, wenn man sich anschaut, der Nordteil Vietnams ist sehr eng mit dem Südteil Chinas verflochten, infrastrukturell. Da gibt es auch einen wirklich engen Austausch. Auch die Beziehungen zwischen den Einwohnern und Einwohnerinnen sind da sehr, sehr eng.
Die umfassende strategische, kooperative Partnerschaft, die zwischen den beiden Ländern besteht, sei so hoch wie mit keinem anderen Land. Doch sie lässt sich keineswegs auf Augenhöhe verstehen.
Wenn man sich die Beziehungen aber im Detail anschaut, dann fällt natürlich sofort auf, dass sie sehr asymmetrisch sind. Also China ist immer der stärkere Partner, wirtschaftlich, natürlich auch militärisch, hat politisch, diplomatisch einen viel größeren Einfluss. Und das bedeutet für Vietnam natürlich eine große Herausforderung. Also man schaut immer mit etwas Argwohn auf den großen Nachbarn. Und dazu kommt auch, dass die Beziehungen historisch sehr belastet sind. Wobei hier wirklich interessant zu sagen ist, dass sowohl die Regierung oder die Eliten, aber auch die breite Bevölkerung hier durchaus Misstrauen gegenüber China an den Tag legt. Das geht eben zurück, dass wenn Sie auch mit Bevölkerung auf der Straße sprechen, dann hören Sie sehr, sehr oft, China hat uns ja jahrhundertelang unterdrückt oder wir waren gar eine Kolonie. Also diese Geschichte, diese negative Erinnerungskultur, die spielt hier eine große Rolle, wie China heute noch gesehen wird. Und das bedeutet eben sehr, sehr oft, man misstraut China, man fragt zweimal nach, was sind eigentlich die Ziele, die China verfolgt.
Die territorialen Streitigkeiten auf dem Festland zwischen China und Vietnam sind beigelegt. Doch an der maritimen Grenze im südchinesischen Meer gibt es überlappende Gebietsansprüche und viel Konfliktpotenzial.
Also die Spannungen im südchinesischen Meer sind in den letzten 15, 20 Jahren haben richtig massiv zugenommen und sind damit auch in unserer Aufmerksamkeit gestiegen. Der Hauptgrund für die Spannungen sind die überlappenden territorialen Ansprüche, vor allen Dingen hier China. Also übrigens die identischen Ansprüche wie Taiwan erhebt, sagen, das sind ca. 90% des Territoriums des südchinesischen Meeres werden von China und von Taiwan gefordert. Und hier gibt es die berühmte Nine-Dash-Line, die Neun-Striche-Linie. Mit dieser Neun-Striche-Linie markieren die Regierungen in China und Taipei ihre Ansprüche auf das südchinesische Meer. Sie rechtfertigen diese mit historischen Rechten, also das heißt primär die Entdeckung durch chinesische Seefahrer, auch laufende Kontakte zu den Inseln, teilweise auch Besiedlung durch Chinesen in den vergangenen Jahrhunderten. Ähnlich argumentiert auch Vietnam. Und wenn man sich die Karte anschaut mit den überlappenden Ansprüchen, die meisten Überlappungen gibt es tatsächlich zwischen China und Vietnam. Danach folgen die Philippinen, etwas weniger stark Malaysia und kaum Brunei. Also diese vier südostasiatischen Länder sind auch Anspruchsstaaten. Wobei man auch dazu sagen muss, ein Problem, warum dieser Konflikt noch nicht gelöst wurde, ist, dass eben auch die vier südostasiatischen Länder sich bisher nicht auf eine gemeinsame Position geeinigt haben. Also es gibt jetzt keine gemeinsame Verhandlungsfront gegenüber China, was es Peking noch einfacher macht, diese Länder sozusagen nicht unbedingt gegeneinander auszuspielen, aber Peking setzt darauf, die Konflikte, die Territorialstreitigkeiten jeweils bilateral zu verhandeln.
Die Grenzstreitigkeiten im südchinesischen Meer zwischen China und Vietnam konzentrieren sich insbesondere auf zwei Archipele, also zwei Inselgruppen. Das sind einmal die Paracel Islands im Norden und einmal die Spratly Islands im südchinesischen Meer. Diese Inseln sind heute ein wichtiger Schauplatz der Gebietsstreitigkeiten, insbesondere weil China alle Spratly Islands für sich beansprucht. Dies sorgt für ein erhebliches Konfliktpotenzial. Auch Chinas Territorialansprüche und zunehmende militärische Drohgebärden an den Inselstaat Taiwan sind für Vietnam von Bedeutung.
Herr Feierabend sagt hierzu:
Es ist tatsächlich die vietnamesische Position, dass es natürlich ein innerchinesischer Konflikt ist. Ja, also man bezieht sicherlich nicht hier klar Positionen für Taiwan, weil die Ein-China-Politik auch von Vietnam verfolgt wird. Man ist aber natürlich sehr stark beunruhigt ob der Entwicklung. Also es ist vollkommen klar, aus der vietnamesischen Perspektive, wenn dieser Konflikt zwischen Taiwan und China hochkocht, beziehungsweise es ist ja kein Konflikt zwischen Taiwan und China, das setzt so eine Symmetrie voraus. Es ist ja ein asymmetrischer Konflikt, wo die eine Partei den Status quo weitestgehend aufrechterhalten will, obwohl es natürlich auch Unabhängigkeitsbestrebungen innerhalb des politischen Segments in Taiwan gibt. Aber simplifiziert gesagt quasi Taiwan an einem Aufrechterhalten des Status quo interessiert ist und die Volksrepublik China diesen aktiv auch durch Grauzonen-Taktiken in Frage stellt und Vietnam natürlich hiervon unmittelbar betroffen wäre. Also wenn man, ich habe hier eine Karte bei mir im Büro hängen und da wird einem ganz klar, dass dieser Konflikt, der jetzt zwar nicht im südchinesischen Meer angesiedelt ist, sondern eben doch etwas weiter, aber gar nicht so weit entfernt ist, um dann quasi nicht davon betroffen zu sein. Es gibt auch eine starke vietnamesische Diaspora in Taiwan. Auch die Beziehungen zwischen Taiwan und Vietnam sind sehr stark ausgeprägt. Also es gibt großes wirtschaftliches Engagement Taiwans in Vietnam, große ausländische Direktinvestitionen und wie gesagt auch vietnamesische Arbeiterinnen und Arbeiter, die in Taiwan vor Ort sind und im Falle eines Konfliktes natürlich eine Evakuierung unmöglich wäre. Ja.
Trotz der zunehmenden angespannten Lage um Taiwan und dem damit einhergehenden politischen Balanceakt schafft die Nachbarschaft Chinas und Vietnams ein hohes politisches Austauschpotenzial. Die beiden Länder teilen schließlich die kommunistische Ideologie. Die engen politischen und parteilichen Beziehungen zwischen den beiden ermöglichen einen regelmäßigen Austausch.
Erwähnenswert ist noch, dass China und Vietnam einen großen Vorteil haben bei ihren Beziehungen. Es sind Nachbarländer, also ist der Austausch natürlich immer stärker. Und hinzu kommt neben der Regierungsebene, wo es einen sehr regelmäßigen und intensiven Austausch kommt, natürlich auch noch die Ebene der kommunistischen Parteien. Also hier ist eine zusätzliche Dimension, die andere Länder nicht haben. Also Vietnam weiß auch wirklich sehr, sehr gut Bescheid, immer wieder was in China vor sich geht, politisch, weil man eben auch Kontakte in die regierende Partei hinein hat. Also das ist ein Vorteil, den andere Länder so nicht haben.
Herr Feierabend fügt noch hinzu.
Beide Staaten werden von einer kommunistischen Partei regiert. Beide Staatsparteien, das heißt die kommunistischen Parteien, unterhalten auch einen sehr regen Parteiendialog. Und das ist eben ein Element, um dann einen Gesprächskanal zu haben und gewisse Konflikte auch wieder einzufangen und zu moderieren. Und zugleich ist das natürlich auch ein Aspekt, der etwas beschränkend wirkt, was die Ausgestaltung der Beziehungen Vietnams zu westlichen Partnern anbelangt.
Westliche Partner. Gemeint sind also die USA und die EU. Insbesondere für Letztere besteht in Vietnam die Hoffnung, dass durch eine enge wirtschaftliche Verflechtung die Sicherheitsrisiken in Zukunft ausgeglichen werden können. Viele europäische Unternehmen sind in beiden Ländern investiert und haben ein hohes Interesse an stabil bleibenden Grenzen. Dennoch sucht Vietnam noch Unterstützung in der EU, um die sicherheitspolitische Bedrohung einzugrenzen.
Vietnam hat in den letzten Jahren stark darauf gedrängt, dass die Europäische Union im südchinesischen Meer eine größere diplomatische Rolle spielt. Und tatsächlich hat die EU diese in den letzten, würde ich sagen, 2-3 Jahren eingelöst. Wobei, hier geht es ganz konkret darum, dass die EU den Schiedsspruch des Internationalen Schiedshofs in Den Haag vom Juli 2016, wonach die chinesische 9-Striche-Linie völkerrechtlich nicht gedeckt ist, also die Gebietsansprüche Chinas im südchinesischen Meer somit illegal sind, die EU hat diesen Schiedsspruch in den letzten Jahren stark unterstützt. Davor war man ja etwas sehr diplomatisch verklausuliert und hat versucht, allen Recht zu geben. Aber die EU tritt in dieser Frage jetzt ganz deutlich auf. Und das ist eine Position, die Vietnam sehr gefällt.
Seit dem 12. Juli 2016 hat China offiziell keinen rechtlichen Anspruch auf die Meeresgebiete innerhalb der sogenannten Nine Dash Line. Das Urteil wurde von einem Schiedsgericht der Vereinten Nationen gefällt und hat diese Nine Dash Line somit für ungültig erklärt. Von China wurde es natürlich abgelehnt. Dieser Schiedsspruch kommt jedoch nicht nur Vietnam allein zugute, sondern auch der gesamten ASEAN.
Also wenn man sich die Beziehungen Chinas mit den einzelnen südostasiatischen Ländern anschaut, aber auch mit der südostasiatischen Regionalorganisation, das ist der Verband südostasiatischer Nationen ASEAN, dann verbindet alle Beziehungen eines, nämlich dass China immer der dominante Partner ist und sich die 10 ASEAN-Mitglieder, aber auch ASEAN als Organisation, sagen, wirklich auch standhaft dagegen wehren, sich jetzt geopolitisch zwischen China und den USA entscheiden zu müssen. Also man verfolgt eine Art Schaukelpolitik, man kann es auch Hedging-Strategie nennen, das heißt enge Beziehungen sowohl mit China als auch den USA, aber auch mit allen anderen Ländern, die Interesse in Südostasien oder Indopazifik haben. Das inkludiert auch die EU, aber vor allen Dingen natürlich Indien, Japan, Australien, Südkorea, diese Staaten. Also prinzipiell versucht man in Südostasien alle Länder einzubinden und damit eben auch Gegengewichte zu schaffen, sowohl gegenüber China als auch den USA.
Vietnam pflegt eine enge Kooperation zu den USA, was natürlich aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte nicht selbstverständlich ist. Der Vietnamkrieg, welcher noch gar nicht so lange her ist, hinterlässt feindschaftliche Gefühle und Erinnerungen in den Köpfen der älteren Bevölkerung. Inzwischen sind die USA jedoch einer der wichtigsten Handelspartner Vietnams, vor allem im Export- und Investitionsmarkt.
Doch wie sieht es zwischen Vietnam und Russland aus? Vietnam pflegt seit Jahrzehnten gute Beziehungen mit Russland. Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Vietnam daher bislang nicht verurteilt. Stattdessen haben sie sich in Abstimmungen dazu in der Generalversammlung der Vereinten Nationen enthalten. Hanoi tut sich schwer damit, Moskau für die Invasion in der Ukraine zu kritisieren.
Meiner Meinung nach ist der wichtigste Faktor die rüstungspolitische Abhängigkeit Vietnams von Russland. Und da geht es ganz klar und knallhart um das nationale Interesse und die Aufrechterhaltung und Wahrung des nationalen Interesses oder der nationalen Sicherheit. Ein Bruch, ein unmittelbarer Bruch mit Russland hätte ungeahnte Folgen für die Sicherheitslage in Vietnam. Über 80% der Rüstungsimporte, die Vietnam aus dem Ausland bezieht, stammen eben aus Russland tatsächlich. Wobei man natürlich jetzt einschränkend hinzufügen muss, dass sich diese Prozentzahl in den vergangenen Jahren schon verringert hat. Also es gibt eben die Bestrebungen, auch schon seit 2014 seitens Vietnams hier die Abhängigkeiten, die rüstungspolitischen Abhängigkeiten gegenüber Russland zu reduzieren. Aber so etwas braucht eben Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Und wenn wir über große Waffensysteme sprechen, dann ist es hier eben nicht damit getan, eine Bestellung mal durch eine andere zu ersetzen, sondern es muss halt die Interoperabilität gewährleistet sein der verschiedenen Systeme. Auch natürlich finanzielle Fragen spielen hier eine Rolle, weshalb man auch so gern russische Waffengüter bezogen hat. Die sind eben nicht nur einfach zu warten, man ist damit vertraut, weil man eben Sowjettechnologie ausgestattet war und jetzt die russischen Waffensysteme darauf aufbauen, sondern sie sind eben auch weitaus günstiger als Waffensysteme westlicher Bauart. Und natürlich, und das ist sicherlich auch kein unwesentlicher Aspekt, muss man sich bei Waffenimporten aus Russland sicherlich nicht für gewisse innenpolitische Lagen, und das ist immer ein Thema, das immer wieder auch genannt wird, Menschenrechte in Vietnam, rechtfertigen. Diesen Rechtfertigungsdruck gibt es eben bei Waffengeschäften mit Russland mitnichten. Und wie das auch mit Compliance-Fragen ist bei solchen Rüstungsdeals, das sei nochmal auch dahingestellt. Es gibt natürlich auch historisch gewachsene Beziehungen und entsprechende Pfadabhängigkeiten. Viele Mitglieder der vietnamesischen politischen Elite haben Jahre ihrer Ausbildung, ihres Studiums in Russland oder damals der Sowjetunion verbracht. Und viele waren auch gar nicht in Russland als ein Föderationsstaat, sondern auch manche in der Ukraine. Der reichste Mann des Landes ist tatsächlich in der Ukraine zum Geschäftsmann geworden. Diese Beziehung gibt es quasi auch in die Ukraine, aber mit Russland natürlich noch mal viel stärker.
Der Krieg in der Ukraine führt auch zu Verschiebungen in Vietnam. Die Waffenlieferungen und rüstungspolitische Verflechtungen Russlands mit Vietnam sollen eine gewisse Abschreckungsfähigkeit gegenüber China aufrechterhalten. Doch wenn nun durch die internationalen Sanktionen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Russland nicht mehr in der Lage ist, die rüstungspolitischen Verflechtungen aufrechtzuerhalten, dann ist das natürlich auch ganz klar ein Sicherheitsrisiko für Vietnam.
Angesichts der früheren No-Limit-Friendship-Deklaration zwischen China und Russland stellt sich die Frage, wie Russland in Anbetracht seiner wachsenden Abhängigkeit von China noch als verlässlicher Partner agieren kann. Das führt seitens Vietnams dazu, dass das Land bestrebt ist, seine Abhängigkeit von einem einzigen Partner zu verringern und sich breiter aufzustellen. Denn wenn Russland vielleicht nicht mehr der verlässliche Partner ist, der seinen rüstungspolitischen Verpflichtungen nachkommen kann, da er in eine Abhängigkeit von China gerät, könnte an dieser Stelle China direkt ins Bild rücken.
Das ist nicht nur der Krieg 2014, wo man gemerkt hat, Sanktionsregime machen es vielleicht etwas riskant, ja, Waffendeals mit Russland einzugehen, sondern jetzt eben auch dieses Zusammengehen Russlands und Chinas, das beunruhigt einen dann doch. Und es gibt ja auch in diesem Jahr einige Vorkommnisse hier im Jahr 2023, wo die ausschließliche Wirtschaftszone Vietnams mehrfach verletzt worden ist durch chinesische Vermessungsschiffe, also chinesische Spionageschiffe, die ganz klar sich auch in Gebieten bewegen, auf die nicht nur Vietnam rechtmäßig Gebietsansprüche erhebt, sondern wo auch russische Unternehmen im Bereich der Erdöl- und Erdgasexploration tätig sind. Also man sieht auch hier, die Chinesen scheren sich nicht mehr darum, wie dann vielleicht auch russische Interessen davon betroffen sein können. Wer Koch und Kellner ist in der Beziehung Russland und China, das ist ziemlich deutlich geworden.
Damit schließen wir die Folge für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Professor Gerstl und im Feierabend. Natürlich hoffen wir auch sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Vielen Dank hier auch an alle ZuhörerInnen. In der Reihe Ocean Talks erwarten euch noch weitere spannende Beiträge rund um das Südchinesische Meer. Bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal.
Diese Podcast-Episode wurde produziert vom Programmbereich Connecting Asia. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autoren und Autorinnen wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein Grassroot-Think-Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und neuen kreativen Formaten entwickeln wir eine echte Alternative für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.